Urchell wartete im Traum auf mich. Von all den Toten in meiner Erinnerung war es ausgerechnet er. Nicht die hübsche, diebische Gerte, nicht Deccan, der furchterregende, wahnsinnige, aber manchmal auch weise König der Gesetzlosen. Nicht einmal der fanatische Stallknecht, den ich vor vielen Jahren in einer verschneiten Nacht dem Tod überließ. Nein, es war Urchell, der mich mit einem anzüglichen Grinsen begrüßte, das die fleckigen Zähne in seinem bleichen Gesicht dunkel hervortreten ließ. Von dem zerrissenen Stoff zwischen seinen Beinen tropfte Blut. Trotz des Grinsens wirkte er nicht eben erfreut, mich zu sehen. Was ich ihm nicht verdenken konnte. Selbst der freundlichste Mann wird es wohl krumm nehmen, wenn man ihm das Gemächt absäbelt, und freundlich war Urchell zu Lebzeiten nie.
»Bist du hier, um es dir anzuschauen, Elvin?« fragte er, und sein Kopf wackelte auf einem dürren Hals hin und her, der Ähnlichkeit mit einer sich windenden Schlange besaß.
Dabei klang er nicht wie ein zorniger Sadist, der entmannt worden war, sondern eher wie ein verzweifelter Bettler.
»Um dein Werk anzuschauen?«
Seine Finger, die länger und dünner waren, als ich sie in Erinnerung hatte, kratzten über die Armschiene an meinem Unterarm und hinterließen Blutflecken auf dem Metall.
»Bist jetzt ein Ritter, wie?«
zischte er hämisch, und sein Kopf wippte auf und ab.
»Hoch aufgestiegen, höher als der arme Urchell es je vermocht hätte, hoch genug, um einem alten Freund ein paar Münzen zuzuwerfen.«
»Ich bin kein Ritter«, sagte ich und entriss ihm meinen Arm, weil seine Berührung mir trotz der Rüstung wehtat, »und wir waren nie Freunde.«
»Willst du dem armen alten Urchell gegenüber etwa knauserig sein?«
Mürrisch beugte er sich vor und griff sich mit den langen Fingern an die blutige Stelle zwischen den Beinen.
»Dabei fehlt ihm sein bestes Stück, schon vergessen? Das kleine Biest hat's ihm abgeschnitten, und du hast sie machen lassen.«
»Ich hab sie überhaupt nichts machen lassen«, erinnerte ich ihn, »aber ich will nicht behaupten, dass ich sie daran gehindert hätte.« Er biss die Zähne zusammen und stieß ein Geräusch aus, das wie ein groteskes, zischendes Lachen klang.
»Sie bekommt schon noch, was sie verdient«, sagte er.
Seine Zähne klapperten, während sich in den Tiefen seines Mundes etwas Dunkles, Feuchtes wand.
»Dafür wirst du sorgen.«
Von plötzlicher Wut erfasst, packte ich mein Schwert und zog es aus der Scheide, doch Urchell befand sich nicht mehr in Reichweite.
»Komm schon, komm«, sagte er und winkte mich zu sich. »Willst du dein Werk nicht bewundern?«
Über das büschlige Gras wehte Dunst heran, in dem Urchell nur noch wie ein gebeugter Schatten erschien. Der weiche Boden schmatzte unter meinen Stiefeln, während ich ihm folgte, getrieben von Neugier ebenso wie dem Wunsch, ihn zu töten. Ein Vergnügen, das mir in der Wirklichkeit nicht vergönnt gewesen war. Wir schienen uns in einem Sumpf zu befinden, den ich nicht kannte. Überall herrschte dichter Nebel, und bis auf die bizarren Schatten von Felsbrocken, die wie stumme, reglose Ungeheuer aufragten, war im Dunkeln nichts zu sehen. Was immer das für ein Ort war, ich war noch nie hier gewesen. Bald schon verlor ich Urchell im Dunst aus den Augen und wanderte ziellos umher, bis mich der Schrei irgendeines Tiers wie ein Leuchtfeuer anlockte. Der Ruf klang fremd, ein raues, tiefes Krächzen, das immer lauter wurde und bald schon mit einigen anderen Stimmen zu einem misstönenden Chor anschwoll. Der Ursprung wurde deutlich, als der Wind den Nebel auseinandertrieb und ein großer Vogel auftauchte, der auf einem halb versunkenen Leichnam hockte. Ein solches Tier hatte ich noch nie gesehen, groß wie ein Adler, aber ohne jede Anmut. Wie Urchells Kopf wippte auch der des Vogels auf einem langen Hals auf und nieder. Helle Knopfaugen musterten mich hungrig über einem blutigen Schnabel, der an ein spitzes Hackbeil erinnerte.